Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, wie man günstig Wasserstoff transportiert, speichert und umwandelt. In dieser Folge stellen wir euch eine bahnbrechende Revolution in der Wasserstoffwirtschaft vor. Wir sprechen mit zwei visionären Ingenieuren, Uwe Pahl und Matthias Rudloff von Ambatec, darüber, wie sie Wasserstoff auf neuartige Weise transportieren, speichern und bei Bedarf wieder freisetzen können. Statt schwerfälliger Hochdruckbehälter setzen sie auf Eisennuggets, ein völlig gefahrloses Medium, das sich in gewöhnlichen Frachtcontainern befördern lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Uwe, lieber Matthias. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Hallo, wir freuen uns auch. Danke für die Einladung.
Ja.
Sehr
Guten
gerne.
Morgen. Ja, und wir haben euch eingeladen, weil wir finden, ihr habt eine ganz, ganz spannende Lösung entwickelt, nämlich wie man Wasserstoff transportiert, speichert und auch wieder freisetzt, ja. Und vielleicht erzählt ihr uns einfach mal, was ihr macht, ja, und was das Tolle ist an dem, was ihr tut und wer ihr seid.
Ja, genau. Also sagen wir, im Kern helfen wir, die Transformation der Energiewirtschaft mitzugestalten. Das Ganze wird nur funktionieren, wenn wir das mit Wasserstoff machen, weil es bestimmte Themen gibt, die eben allein mit Strom nicht funktionieren. Damit die Wasserstoffwirtschaft ins Rollen kommt, brauchen wir natürlich Leute, die Wasserstoff erzeugen. Wir brauchen auch welche, die Wasserstoff nutzen und wir wissen, wie man den anwendet. Aber was einer der Haupthindernisse ist, ist, dass der Bereich dazwischen, nämlich wie kommt der Wasserstoff von A nach B und wie kann er gespeichert werden, wenn er eben zu einem anderen Zeitpunkt produziert wird, als er gebraucht wird, dass dieses Thema nicht gelöst und nicht besetzt ist. Da gibt es natürlich Technologien, die zum Teil 100 Jahre alt sind, aber die sind aus unserer Sicht alle nicht so richtig toll. Und deswegen bieten wir eine Lösung, die das Ganze kompakt, robust, einfach, mit hoher Effizienz und extrem sicher abbilden kann.
Ja, und was heißt das ganz konkret, Uwe? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir transportieren und speichern den Wasserstoff in Form von Eisen.
Mhm.
Also wenn die Energie transportiert wird, dann ist in dem Behälter lediglich Eisen drin und kein einziges Wasserstoffmolekül. Und das ist dann unser großer Vorteil in der Sicherheit. Bei uns ist Wasserstoff Arbeitsmittel und wird nicht selbst gespeichert. So, das Ganze funktioniert mit der Oxidation und Reduktion von Eisen bzw. Eisenoxid. Wenn ich Eisenoxid nehme, einen Behälter voller Eisenoxid und Wasserstoff einleite aus einem Elektrolyseur oder einer sonstigen Wasserstoffquelle, dann nimmt sich der Wasserstoff aus dem Eisenoxid den Sauerstoff raus.
Okay.
Und wenn Wasserstoff aus dem Eisenoxid den Sauerstoff rausnimmt, bleibt Eisen übrig. So, und Wasserstoff plus Sauerstoff gibt Wasserdampf, der den Speicher wieder verlässt. Das heißt also, am Ende der Beladung hat jedes Wasserstoffmolekül in Form von Wasser bzw. Wasserdampf den Speicher wieder verlassen und ich habe einen Behälter voller Eisen. So, den Eisenbehälter kann man transportieren, das ist kein Gefahrgut, das ist sicher, das kann ich als einfachen Frachtcontainer transportieren. Und zum Wasserstoffkunden. Und beim Wasserstoffkunden leitet man Dampf hinein. Das Eisenoxid möchte gern oxidieren und nimmt also aus dem H2O, was ja Wasserdampf ist, aus dem H2O das O wieder heraus. Und wenn ich dem H2O das O wegnehme, bleibt Wasserstoff übrig. Das heißt, das Produkt ist dann wasserdampfgesättigter Wasserstoff. Und der wird dann abgekühlt und getrocknet. So dass das Wasser auskondensiert aus dem Wasserstoff, so dass er dann beim Kunden mit einer Qualität von 2.5 bis 3.0 tatsächlich auch eingesetzt werden kann. Die meisten Kunden verwenden den Wasserstoff energetisch, sprich sie verbrennen ihn mit Luftsauerstoff. Wenn Wasserstoff mit Luftsauerstoff verbrennt, entsteht Wasser im Abgas. Das bekommt man dann durch Brennwertnutzung nach Stand der Technik wieder zurück, so dass also auf der Kundenseite der Wasserstoff-Wasserdampf-Kreislauf stofflich geschlossen werden kann Und je nach Kundenkonfiguration kann auch die Dampferzeugung autotherm in der Kundenanwendung erzeugt werden.
Super, ich finde es total smart, wirklich. Ja.
Wir speichern den Wasserstoff in Form von Eisennuggets und es werden letztendlich nur diese Nuggets transportiert.
Und die sind komplett gefahrfrei, kein Gefahrgut, einfach Frachtcontainer.
So ist das.
Und ihr habt quasi diese ganze Technologie entwickelt. Und wie muss ich das mir vorstellen? Das ist quasi in einem Frachtcontainer. Ihr habt die Anlage entwickelt, mit der man genau das tun kann. Diesen ganzen geschlossenen Kreislauf speichern, transportieren und wieder abrufen von.
Genau, wir sind hier jetzt als Ambatec seit ungefähr 4 Jahren unterwegs. Als wir uns kennengelernt haben, Uwe und ich vor der Gründung, hatte Uwe sozusagen in der Garage einige Vorversuche gemacht zu dem Thema und eine ganze Menge Erfahrung im Kopf und Ideen im Kopf, wie man das Ganze umsetzen müsste und sollte. Und wir haben dann wirklich angefangen, die Tippeltappeltour, also Geld zusammengelegt und damit überwiegend Equipment gekauft, also sprich Komponenten und Teile eingekauft, Leute beauftragt, das zusammenzubauen und dann zunächst eben eine kleine Anlage zu bauen. Ich sage jetzt einfach mal eine Größe, 1 Liter Reaktionsvolumen, ja, zum Speichern. Dann haben wir ein bisschen später Faktor 10, also 10 Liter gemacht und getestet. Dann haben wir wieder ein bisschen später Faktor 10, 100 Liter gemacht und getestet. Und jetzt sind wir dabei, wir haben wieder Faktor 10, 1000 Liter gerade in Betriebnahme, sodass wir uns, wie man eben als Ingenieur in der Entwicklung so arbeitet, schrittweise skaliert. Und dieses 1000 Liter ist eben ziemlich nah dran an dem, was wir dann als im nächsten Jahr, nein, inzwischen sind wir ja in diesem Jahr, wir sind ja schon in 25, was wir in diesem Jahr dann als Standard 20-Fuß-Container als unser Brot- und Butterprodukt dann in den Markt bringen. Das werden dann also solche Transportcontainer sein, wo eben Behälter drin sind und in diesen Behältern sind die Nuggets. Und da passt dann in einen von diesen Containern 600 bis 800 Kilo Wasserstoff rein. Man kann 2 davon auf einen LKW stellen, 100 davon auf einen Zug, 1000, 10.000 davon auf ein Schiff und damit eben dann auch kleine, mittlere und große Mengen Wasserstoff von A nach B bringen mit ganz bestehender, vorhandener Containerlogistik.
Das ist ja wirklich schlau. Das heißt, ihr benutzt Standard 20-Fuß-Container?
Die auch vorher schon zertifiziert sind, ne? Also es gibt einfach genug Leute, die bauen Frachtcontainer und die werden nach einer bestimmten Art und Weise konstruiert und gefertigt und haben dafür auch ein Zertifikat, dass man sie so benutzen kann für die verschiedenen Anwendungen. Und solange wir da an der tragenden Struktur nichts machen, bleibt diese Zertifizierung, behält die auch ihre Gültigkeit. Das heißt, wir bauen dann da unser Zeug rein, ohne in die tragende Struktur einzugreifen und dann ist das aber zertifizierungstechnisch, bleibt das ein Frachtcontainer und ob man da nur ein Handyhüllen oder Bananen reintut oder eben unser Equipment, das ist der Zertifizierung egal.
Okay, bedeutet das, also ich habe davon nicht so viel Ahnung, ja, bedeutet das, dass der Transport günstiger ist oder was für ein Mehrwert steckt dann da drin?
Naja, er ist im Endeffekt ist er günstiger, ja, genau. Also wenn es gefährlicher wäre, müsste man irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen machen, man dürfte die Container nur an Deck stapeln, man müsste zusätzliche Tests machen, um überhaupt eine Zulassung zu bekommen, dass man diese Art jetzt anderer Container überhaupt bewegen darf und so weiter und so fort. Das können wir uns alles sparen und das ist letztlich unser Angebot, dass wir sagen können, wir müssen ja auch jetzt langsam mal anfangen mit dieser Wasserstoffwirtschaft. Wir können ja jetzt nicht immer nur warten 2030 plus und dann kommt vielleicht irgendwann ein Kernnetz und dann sind da vielleicht auch irgendwann mal Leute, die das benutzen oder so. Und wir müssen das Ganze jetzt anschieben, noch nicht mit den gigantischen Projekten, sondern mit kleinen Projekten und da bieten wir eben diese modulare Containerlösung an, wo wir sagen, ihr könnt jetzt die Mengen von A nach B bringen, die ihr braucht, mit weitestgehend vorhandenen Systemen. Und das Zusatzinvestment ist eben wirklich überschaubar. Und das macht am Ende des Tages erstmal die Gesamtkette günstiger, damit diesen Kostenblock, der immer als Hinderung gesehen wird für die Speicherung für den Transport und nimmt auch so ein bisschen dieses Henne-Ei-Thema raus, ne? Also wir können halt mal irgendwo mit überschaubaren Mengen anfangen, um überhaupt dem Mittelständler zu sagen, sagen, du kannst jetzt mal einen von deinen 30 Metallschmelzöfen, kannst du schon mal umstellen auf Wasserstoff, kannst die ganzen Erfahrungen machen, kannst daran lernen, wie es geht. Und wenn dann irgendwann vielleicht mal die Pipeline kommst, dann bist du vorbereitet. Aber bis dahin können wir dir auch helfen, die Transformation deines Betriebes im Sinne der grünen Transformation schrittweise durchzuführen. Jeder muss ja inzwischen so einen Klimaschutz- oder Transformationsplan vorlegen, sonst wird er als Lieferant gar nicht mehr akzeptiert bei vielen großen Unternehmen und so weiter. All das ist jetzt mit Wasserstoff dann auch möglich auf einem Kostenniveau, wie man sich das vielleicht vor 2 Jahren noch nicht vorstellen konnte.
Verstehe. Das heißt, ihr nehmt damit eine ganz große Hürde, eine Einstiegshürde für den Markt weg. Ja, verstehe ich. Was gibt es denn noch so für Herausforderungen, die ihr so seht?
Letztendlich gibt es noch 2 Schwerpunkte. Das eine sind Genehmigungsverfahren. Mit unserem Speichersystem werden die Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht. Wenn ich 3 Tonnen Wasserstoff lagern möchte, braucht man einen Erlaubnisantrag nach Betriebssicherheitsverordnung. Wenn man 5 Tonnen Wasserstoff lagern möchte, braucht man eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz und Störfallverordnung. Und da wir aber keinen Wasserstoff lagern, sondern letztendlich lagern wir Wasserstoffbildungsvermögen, brauchen wir alle diese Genehmigungen nicht. Es ist je nach landesrechtlicher Regelung lediglich eine Baugenehmigung erforderlich. So, und das zweite Thema ist, dass wir mit unserem Speicherverfahren die Wasserkreisläufe schließen, Wasserstoff-Wasserkreisläufe. Und letztendlich wird ja Wasserstoff aus Wasser hergestellt, entsprechend Grundlagen der Chemie, Wasserstoff molekulare Masse 2, Wasser molekulare Masse 18, macht also 1 zu 9. Um 1 Kilo Wasserstoff herzustellen, brauche ich 9 Kilo Wasser. Um diese 9 Kilo Wasser so rein zu bekommen, die müssen vorher gereinigt werden, damit ich daraus Wasserstoff machen kann, muss ich eine Wasserreinigung machen und da fallen nochmal 9 Kilo Abwasser an, sprich ich brauche für 1 Kilo Wasserstoff 18 Kilo Wasser. Das heißt also, alle, die Wasserstoff exportieren möchten, exportieren eigentlich Wasser. So, und nun ist es ja so, dass bei uns beim Einspeichern, dass der Wasserstoff wieder in Wasser umgewandelt wird und das Wasser geht zurück zur Elektrolyse. Sprich, bei uns sinkt dann der Wasserverbrauch für die Wasserstoffherstellung um mindestens 90%. Und das heißt also, bei uns ist Wasserstoffwirtschaft tatsächlich Wasserstoffwirtschaft und nicht Wasserwirtschaft. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei Genehmigungsverfahren für Elektrolysen. Alle Themen, die hier in Richtung Wasserhaushaltsgesetz gehen, sind mit uns schlichtweg nicht nötig.
Das ist so das eine. Und das andere ist rechtliche Rahmenbedingungen. Da ist in der Tat in einem bestimmten Segment es nötig, dass Dinge zum Abschluss gebracht werden. Das ist aus meiner Sicht das ganze Thema Kraftwerkssicherheitsgesetz, wo es letztlich darum geht, die Stromversorgung zu sichern in Zeiten, wo wir weder Wind noch Sonne haben, sprich wo wir also in solche Dunkelflauten reinlaufen, wie wir das jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal erlebt haben. Da gibt es einen Entwurf von der bisherigen Bundesregierung zu diesem Gesetz, was jetzt leider nicht mehr zu Ende gebracht wurde, was dann aber wahrscheinlich wieder aufgegriffen wird, und da brauchen wir auch dringend eine Fertigstellung, weil wir hier sonst zunehmend Probleme kriegen, und da passen wir einfach genau rein.
Und wie passt ihr da richtig rein? Also in dieses Thema Dunkelflaute? Ja, weil das Problem ist ja, so wie ich es verstanden habe, ist langfristige Langzeitspeicher. Also ich meine, für so 3-4 Stunden kann ich das mit Batterien machen. Genau. Aber sobald es länger dauert, ja, was ja durchaus passieren kann, ja, dann komme ich ja mit Batterien an meine Grenzen. Und wie ist da eure Lösung quasi die ideale Lösung, um dieses Dunkelflautenproblem zu lösen?
Genau, das ist letztlich dann insbesondere ein Kapitel in diesem ganzen Kraftwerkssicherheitsgesetz, was das adressiert, wo es eben darum geht, wir brauchen Speicher und wollen Speicher aufbauen, die mindestens 72 Stunden Strom liefern können. Und das wird batterieelektrisch super teuer, super groß, also insofern nicht machbar. Und was wir da letztlich anbieten ist, und dazu haben wir jetzt auch gerade eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit einem großen Gasmotorenhersteller unterschrieben, dass wir kombinierte Systeme anbieten aus Gasmotoren und unseren Speichern. wo wir eben letztlich alles in Containerform ab der Größe von einem Megawatt dort unsere Speicher zur Verfügung stellen. Die werden aufgestellt in der Nähe einer Elektrolyse, die sowieso arbeitet, wo dann eben zu gewissen Zeiten einfach Wasserstoff in unsere Speicher peu à peu eingelagert werden kann und dann stehen die zur Verfügung und können eben dann in dieser besonderen Stromnetzsituation schnell dann eben zu Strom rückverwandelt werden. Und der Vorteil ist, also dafür braucht man einfach für 72 Stunden Speicher, braucht man ungefähr für einen Megawattmotor braucht man so 5 bis 7 von unseren Containern. Die kann man übereinander stapeln, das ist eine überschaubare Menge, ist genehmigungsrechtlich einfach, wie gerade beschrieben, kann ich also im Prinzip überall machen und ist im Vergleich zu allem anderen, was man so an Wasserstoffspeichern kennt, deutlich kostengünstiger. Das heißt, das ist eine ideale Anwendung auch für unsere Technologie und da können wir wirklich helfen, das Gesamtstromsystem zu stabilisieren und zukunftsfähig zu machen.
Und wenn man jetzt mal so über Mehrwerte redet oder irgendwie Value, ja, weil das ist was uns interessiert. Uns interessiert ja ganz stark so Customer Value. Wie viel Prozent günstiger ist so eine Lösung von euch zum Beispiel oder effizienter oder was sind die relevanten KPIs, an denen man erklären könnte, dass das, was ihr macht, einfach besser oder günstiger oder sicherer oder schneller ist als alles andere? Also Sicherheit habe ich jetzt verstanden, aber ökonomisch, ja, wo sind die großen Mehrwerte, die ihr liefert? Und im Vergleich zu was?
Sicherheit heißt am Ende des Tages auch immer Kosten, weil ich muss weniger Vorkehrungen treffen, um Sachen sicher zu machen. Von daher wird es einfacher und damit kostengünstiger. Und im Grunde ist es so ein bisschen egal, was wir angucken. Wir sind eigentlich immer mindestens 25% günstiger als das, was man heute hat. In bestimmten Fällen geht das auch in Richtung 50%. Also das sind schon wirklich Größenordnungen. Beim Thema Wirkungsgrad ist es gerade eben wichtig für diese Strom-zu-Strom-Systeme. Wenn man es da richtig aufstellt, dann ist es wirklich so, dass wir da die Welt umdrehen können. Bisher hat es natürlich auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, wir nehmen Wasserstoff als Stromspeicher. Da hat man aber mit klassischen Technologien zwei große Umwandlungsschritte, die jeweils Umwandlungsverluste haben. Und wenn man das alles übereinander legt, kommt man zu einem Strom-zu-Strom-Wirkungsgrad mit bisherigen Systemen in der Größenordnung 30-35%. Das heißt, 2/3 des Stroms, den ich mühsam mit Windanlagen hergestellt habe, geht dann durch diese Speicherei verloren. Und das ist natürlich, das geht so nicht. Ja, wenn man unser System jetzt anguckt, dann kann man es durch die guten Integrationsmöglichkeiten hinkriegen, diese Welt wirklich umzudrehen und zu sagen, es gehen nicht 2/3 verloren, sondern wir kriegen 2/3 wieder raus. Oder kriegen doppelt so viel Strom wieder raus wie andere Wasserstoffsysteme. Und das eben in Verbindung mit den Vorteilen, die Wasserstoff generell bietet gegenüber diesem batterieelektrischen System.
Okay. Und das heißt, ihr seid modular, ihr seid sicherer, ihr seid wesentlich günstiger. Ja. Und was braucht es jetzt, damit ihr quasi das hochskaliert? Ja, weil es ist ja modular, man kann das ja jetzt beliebig quasi hochskalieren. Ja. Und was ist da jetzt quasi euer nächster Schritt?
Es gibt viele, die kaufen nicht, wenn sie es nicht sehen und anfassen können. Das heißt, was es zu verkaufen gibt, bauen wir erst im Laufe dieses Jahres auf. Da kriegen wir jetzt auch öffentliche Unterstützung dafür. Wir haben das auf dem Papier alles fertig. Es muss nur einmal sich materialisieren, wird dann in Freiberg in Sachsen entsprechend aufgebaut und zum Angucken und Anfassen da sein im Laufe des Jahres. Das brauchen wir und wir brauchen auf der anderen Seite eben, wie schon gesagt, Leute, die sagen, ich brauche den Wasserstoff und ich bin bereit dafür, jetzt auch was zu bezahlen. Und wenn wir da so einen Abnehmer haben, dann finden wir auch Leute, die Container kaufen, um diesen Wasserstoff zu den Abnehmern zu bringen.
Und wo ist da der konkrete Hinderungsgrund, Wasserstoff zu kaufen? Also wo genau ist die Blockade da?
Die Blockade ist die historische Erfahrung, dass Wasserstoff teuer ist. Nein, das liegt von der Vergangenheit her. In der Vergangenheit ist ein wesentlicher Grund für die hohen Kosten, sind die hohen Transport- und Speicherkosten. Und da sind wir jetzt dabei, eben andere Perspektiven zu eröffnen. Also diese Kombination, natürlich wird es so sein, dass man Wasserstoff nie so günstig kriegt wie Erdgas. Deswegen, wenn Leute eben einfach sagen, okay, rechne mir das vor, ich benutze Erdgas, zahle X, Wasserstoff darf nicht teurer sein, dann kann ich sagen, okay, brauchen wir gar nicht zu machen, geh nach Hause, dann gehen wir wieder. Man muss es schon in der Perspektive angucken und sagen, wie entwickelt sich der Erdgaspreis, was ist mit den CO2-Komponenten und der Treiber dahinter muss die grüne Transformation sein, sonst wird das nicht kommen. Und letztlich die Erkenntnis und die Einsicht, die ja bei vielen auch schon da ist, dass sie zukünftig nicht mehr werden liefern können, wenn sie ihre Produktion nicht grün hinkriegen. Und das wird kein Weg sein für die energieintensive Industrie, aber für Unternehmen, wo eben die Energiekosten, sagen wir mal, Größenordnung maximal 10% der Gesamtproduktionskosten sind. Da ist es auch möglich, etwas mehr für Wasserstoff zu bezahlen, um damit die Produktion wirklich grün hinzukriegen. Aber vielleicht eben doch nicht so viel mehr, wie man das vor 2 Jahren vielleicht rausgefunden hat.
Okay. Das heißt, so Keramikunternehmen oder Metallunternehmen oder Leute, die Papier herstellen oder.
Genau, Glasindustrie, genau. Letztlich auch Lebensmittel, Waffelbäcker, ja, sowas gibt es und wo man sagt, letztendlich ist dieses grüne Premium, ist aber in Bezug auf den Endpreis, ist es absolut vernachlässigbar. Ne? Ja. Und wir haben tatsächlich auch jetzt gerade akut, Uwe, das kannst du vielleicht erzählen, diese Wahrnehmung, dass man auch keine Transportkapazitäten kriegt für Wasserstoff.
Das ist so, es gibt verschiedene Investoren, die große Elektrolysen bauen möchten und das Kernnetz ist noch nicht so weit, dass man dort einspeisen kann. Dort wurde auf einer großen Veranstaltung dann gesagt, ja, wir können leider nicht transportieren, weil wir erst ab 2029 die Trailer bekommen, sprich Drucktanks, mit denen man transportieren kann. Und dort war dann mein Kommentar, meine Antwort darauf, bei uns gibt es die Trailer ab 2026. Sprich, wir können im nächsten Jahr tatsächlich anfangen zu transportieren und die Gespräche dazu sind angelaufen, das tatsächlich zu tun.
Was, eine Frage, die mich jetzt wirklich nochmal interessieren würde, ist okay, ich habe quasi den klassischen Weg, Wasserstoff zu speichern und zu transportieren, ja, und ich habe jetzt quasi den Weg über euch, ja, über diese Eisennuggets. Ja, und wie viel Prozent macht das jetzt den Wasserstoff am Ende des Tages günstiger? Also ungefähr, Pi mal Daumen.
Da ist ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass heute wird Wasserstoff mit Druckträlern, also mit in Druckgasflaschen transportiert und gegenüber dem heute auf der Straße verfügbaren Stand der Technik passt bei uns im 20-Fuß-Container doppelt bis dreimal so viel Wasserstoff in einen Container rein wie in den Stand der Technik. Sprich, die Anzahl der Fahrten halbiert sich. Sprich, die Transportkosten halbieren sich, weil ich schlichtweg und einfach mit einem Transport die doppelte Menge Wasserstoff transportiert bekomme.
Das ist viel. Das ist wirklich viel. Vor allem bei den steigenden Logistikpreisen.
Ja. Aber das heißt ja, eigentlich müsste es mehr als 50% günstiger werden über die Technologie, die ihr liefert. Weil nicht nur die Transportkosten halbieren sich, sondern ich habe eine einfachere Speicherung, ich habe weniger Verlust, ich habe weniger Sicherheit, ich habe weniger Genehmigungen. Eigentlich müsste es ja mehr als 50% günstiger sein, oder?
Genau, es ist immer die Frage, wovon. Ja. Aber wir glauben schon, dass im Moment, was so diskutiert wird, für grünen Wasserstoff sind so Preise 10, 11, 12 bis 15 Euro das Kilo. Wir glauben schon, dass man das in der Größenordnung jetzt in der Anfangszeit für 6, 7, 8 Euro auch hinbekommen kann.
Ja. Okay. Und wie viel teurer müsste Erdgas werden, damit es dann konkurrenzfähig ist? So richtig?
Ja, wir können das ja mal umrechnen. Wenn man sagt 6 Euro das Kilo, das war ja gerade der Preis, dann nimmt man das mal 3, dann hat man, dann heißt das 18 Cent pro Kilowattstunde. wäre das. Und Erdgas kostet heute, je nach Verbrauchertyp, also jetzt ich privat zahle ungefähr 12. Ja, viele kleinere Betriebe zahlen auch ungefähr das. Großbetriebe, die an irgendwelchen Hochdruckleitungen hängen, zahlen eher 4, 5, 6. So, das ist so die Range. Das heißt, 18 zu 12 ist vielleicht sowas, ne, zu Erdgas heute.
Ja. Okay, das heißt, wenn Erdgas um 50% steigt, ja, dann seid ihr even.
Dann wäre man so, ja. Ja.
Also ich kenne mich jetzt mit den Erdgaspreisen-Prognosen nicht so aus, aber ich habe gestern ein Video gesehen zum Thema Erdöl und da ist die Prognose ganz eindeutig, dass der Erdölpreis sich die nächsten 5 Jahre mindestens verdoppeln wird. Ja, also gibt es einige, die das so sehen. Ja, also ich weiß nicht, wie sich das dann auf den Erdgaspreis auswirkt, aber das ist so die Prognose, ja, von einigen.
Historisch hat es schon oft eine Kopplung gegeben.
Ja, okay, das heißt, ihr baut jetzt hier euren Testcontainer sozusagen, euren Prototypen. Und wann kann man den besichtigen?
Also besichtigen kann man ihn sofort.
Okay.
Also alle unsere Versuchsanlagen sind zu besichtigen. Wir können auch alle Stufen letztendlich zeigen, wie unser Weg vom 1-Liter Speicher zum jetzt im Betrieb befindlichen 1000-Liter Speicher sind. Das finale Produkt mit dem Transportcontainer im tatsächlichen Realbetrieb, das kann man sich ab Ende des Jahres anschauen.
Okay.
Also Interessenten sind herzlich eingeladen.
Ja, ja. Also ich finde das total spannend, ja. Also, dass man mit Eisennuggets das H2 Wasserstoffspeicher- und Transportproblem löst und das Dunkelflautenproblem, ja. Also, weil das ist ja schon ein großes Problem, ja. So. Also wenn die Energiewende gelingen soll, brauchen wir ja Dunkelspeicher-Langfristkapazitäten. Ja, und was ich auch gut daran finde, ist, dass man nicht notwendigerweise eine Pipeline braucht oder irgendwie komplizierte Logistik, ja, komplizierte neue Maschinen, ja. Also das finde ich auch so smart an eurer Lösung.
Genau.
Ja, dass es so auf dem bestehenden Netz aufbaut und man nicht jetzt komplizierte neue Technik braucht.
Das wird auch trotz Wasserstoffkernnetz dann eine dauerhafte Anwendung sein, weil absehbar ist, dass das Wasserstoffnetz nicht die Dimension erreichen wird, die das Gasnetz bislang hat. Also ja. diese Verteildimension, so dass es auf lange Zukunft hin dezentrale Kunden geben wird, die nicht am Wasserstoffkernnetz hängen und nicht angebunden werden können. Und hier ist die Containerlösung, die auch langfristig zukunftsbeständig ist. Für alles andere sehen wir dann auch, dass es dann zunehmend in Großanwendungen gehen wird. Wir haben bereits bürokonstruktiv fertig den 20 Kubikmeter Speicher in einem Behälter, so dass man dann auch Großanlagen kontinuierlich versorgen kann und eine andere Schiene, auf der wir arbeiten, ist, dass wenn der Eisennugget-Transport richtig groß wird, dass wir die Eisennuggets dann nicht mehr in Behältern, in Containern transportieren, sondern als Gut.
Ah, okay. Ja.
Aber dann ist es richtig groß und unser Markteinstieg findet in diesem Jahr statt mit den beschriebenen 20-Fuß-Containern. Ja. Und mit einer zu speichernden Energiemenge von bis zu 800 Kilo Wasserstoff.
So, das heißt, alles, was ihr jetzt noch braucht, ja, um auf eure ersten 1000 Container zu kommen, sind Betriebe, die Wasserstoff kaufen wollen.
Ja? Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Und vielleicht für dieses eine Dunkelflauten-Geschäftsumfeld die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür. Denn das ist in der Tat was so allein wirtschaftlich getrieben so nicht funktioniert.
Ja.
Ne, weil sie ja einfach Kapazitäten dahinstellen müssen, die eigentlich extrem wenig benutzt werden. Da muss man einen Mechanismus haben, um das zu bezahlen. Und das geht nur über öffentliches Geld letztendlich.
Ja.
Also, dann wünsche ich euch mal, dass ihr jetzt ganz viele Kunden findet, die Wasserstoff haben wollen und dass die rechtlichen Rahmenbedingungen die Dunkelflauten-Problematik bezahlt, ja, die sie kreiert hat. Weil ich meine, das ist ja ein Problem, was die Politik selber kreiert hat, ja, aus meiner Sicht. Ja, genau.
Ja, es ist Teil des Gesamtsystems, das muss man einfach wissen, wenn man komplett Erneuerbare machen will. Das ist so.
Ja. Sehr schöne Lösung. Ja, also kann ich nur sagen. Viel Erfolg. Vielen Dank, dass ihr uns so ein bisschen erzählt habt, was ihr hier macht. Ja.
Gerne. Hat Spaß gemacht. Genau. Und bis bald. Ja. Danke.
Recht vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.